Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Wie immer zuallererst die Frage, wie lief dein letzter Monat, Florian?
Ja, Weihnachtszeit, alles ein bisschen stressig und ich war dann auch viel mit Kranksein beschäftigt. Ja, ansonsten, wenn ich so ans Schreiben denke, also relativ wenig. Ich war damit beschäftigt, Weihnachtsgeschenke zu verpacken in größerer Anzahl. Aber ich glaube, ein bisschen was habe ich geschafft. Ich habe, glaube ich, ein bisschen was fürs Barcelona-Buch. Da sind noch so ein paar Fragen offen für die Story, so der Mittelteil. Und da habe ich noch so ein bisschen, ja, Ideen gesammelt, / geplottet. Aber ansonsten kann ich sagen, so aus Autorin-Sicht ist da nicht viel gelaufen. Wie war es denn bei dir?
Ich hatte meine Weisheitszahn-OP. Ich weiß gar nicht, wie sehr man das hört. Ich habe das Gefühl, noch ein bisschen zu nuscheln, weil meine Fäden noch nicht raus sind. Aber dementsprechend, ich dachte so, ja, komm, wenn ich dann im Bett liege, dann kann ich zumindest irgendwie, ich habe mir voll viele Bücher besorgt. Dachte mir so, ja, dann kann ich, ich habe mir dann eine Woche freigenommen, mehr oder weniger. Und dachte mir so, dann kann ich ja zumindest in der Zeit sehr viel lesen. Ja, ist auch nicht passiert, weil ich dann gefühlt diese Woche durchgeschlafen habe. Das heißt, es ist tatsächlich bei mir gar nicht so viel passiert, weil ich halt gucken musste, weil ich dann ja eine Woche bin ich ausgefallen wegen meiner Weisheitszahn-OP und dann sind so anderthalb Wochen wegen Weihnachten und Silvester. Das heißt, irgendwie hatte ich nur so anderthalb bis zwei Wochen jetzt tatsächlich Arbeitszeit und dann musste ich halt primär im Brotjob arbeiten, um halt Geld reinzubekommen, weil das Konto interessiert es nicht, dass man krank ist und vor allen Dingen so um die Weihnachtszeit rum. Braucht man irgendwie Geld für Geschenke und sowas. Und deswegen ist aus meiner AutorInnen-Sicht sehr wenig passiert. Ich bin gerade dabei, mein nächstes Buch zu plotten, was ich jetzt auch, wenn alles gut geht, so am 2. Januar oder so anfange zu schreiben. Mal gucken, ich möchte es auf jeden Fall im Januar schreiben. Genau, und also viel ist tatsächlich auch bei mir nicht passiert.
Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut, weil dann fühle ich mich jetzt auch nicht so schlecht. Das haben wir gut gemacht, würde ich sagen.
Ja. Ich war auch, das Tolle war, ich war dann nach meiner Weisheitszahn-OP auch erstmal, also mir ging es dann erstmal die erste Woche oder so, also die ersten 3-4 Tage richtig kacke, weil Weisheitszahn-OP. Und dann, als es mir langsam wieder besser ging, bin ich einfach krank geworden und dann ging es mir wieder scheiße. Also das war Dezember kann man eigentlich, ich bin kein großer Fan vom Dezember. Deswegen einfach mit Januar, jetzt werden wir mal wieder produktiv.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe mir letztes Jahr auch vier Weisheitszähne, alle vier ziehen lassen und bin froh, dass keine mehr da sind. Toi, toi, toi. Vielleicht gibt es ja Leute mit 6 Weisheitszähnen, wer weiß das schon. Ja, aber ich kann das wirklich nachvollziehen. Es ist einfach nicht schön. Es ist ja eine relativ kleine, in Anführungszeichen, Operation oder das Ziehen an sich, das ist ja nicht mal, ne, wird ja nur ein bisschen was rausgenommen und dann, aber es tut halt einfach weh, obwohl da nichts mehr ist, was wehtun kann, was dann so ein bisschen nervt, ne? Und was wir auch nicht vergessen sollten, wir sind ja heute hier in unserem 2. Jahr des Bücherklangs.
Woo! Konfetti!
Genau, Konfetti. Und wie auch im letzten Jahr, das mag jetzt einige überraschen, dass wir unser Konzept nicht völlig über den Haufen geworfen haben, wollen wir Bücher vorstellen, aktuelle Bücher und natürlich auch Bücher vielleicht aus unserer Vergangenheit, die wir mal gelesen haben. Und für mich die erste Frage, was ist dein erstes Buch, was du uns mitgebracht hast? Und natürlich die klassische Annalisa-Frage, kommen Prinzen oder Vampire drin vor?
Tatsächlich keins von dem, was ich gelesen habe. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, neues Jahr und so, dass ich viel mehr Klassiker lese, weil ich habe irgendwie Literatur studiert und trotzdem das Gefühl, kaum Klassiker zu kennen. Deswegen habe ich jetzt, also versuche ich jetzt immer so einen Klassiker irgendwie zu lesen und eins, was mich halt einfach so interessiert. Und das erste Buch, was ich gelesen habe, ist The Handmaid's Tale, der Report der Magd. Ich habe jetzt vor einer Weile mal die Serie angefangen und ich fand die total spannend und habe die erste Staffel auch mehr oder weniger durchgesuchtet, wie es bei Handmaid's Tale eben geht, also gar nicht, weil ich finde, das ist ein total heavy Stoff und deswegen habe ich, glaube ich, noch nie so lange gebraucht, um eine Staffel von etwas zu gucken, was mich wirklich fasziniert und interessiert. Und ich würde trotzdem sagen, auch wenn ich die erste Staffel irgendwie innerhalb irgendwie, ich habe 2 Monate oder so dafür gebraucht und würde trotzdem sagen, dass ich es durchgesuchtet habe, weil ich halt das immer geguckt habe, wenn es funktioniert, wenn es geht, weil es sind halt super schwere Themen drin. Und habe dann danach erst, also nachdem ich die erste Staffel durch hatte, erfahren, dass es ja ein Buch dazu gibt. Ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht vorher mitbekommen und da habe mir dann vorgenommen, okay, dann lese ich jetzt erstmal das Buch. Und dieses Buch ist unfassbar gut. Also ich war wirklich erstaunt, wie gut das war. Also mich hat es tatsächlich interessiert aus diesem Aspekt, wie ist das Buch geschrieben und wie wird es in der Serie umgesetzt, weil ich das diesen Vergleich immer sehr spannend finde. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viel ich über die Handlung erzählen muss, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein Ding, das kennen die meisten. Vielleicht auch nur in meiner Bubble. Aber es ist so ein bisschen dystopische Zukunft. Die meisten Menschen sind, also primär die meisten Frauen können keine Kinder mehr bekommen. Deswegen wird halt quasi der Elite mehr oder weniger eine Magd zugeschrieben, die halt noch Kinder bekommen können und dieses dann quasi dafür da, Kinder zu bekommen. Und das ist alles in einem super dystopischen Rahmen und einem sehr, sehr religiösen Rahmen. Also es wird auch alles immer wieder mit Rückbezug auf die Bibel erklärt, warum jetzt so das und das ist. Und ich finde so Zukunftsdystopien immer super spannend, weil ich auch jetzt das Gefühl hatte, mit der Wahl in Amerika und mit diversen anderen Dingen ist das tatsächlich gar nicht mehr so weit weg, also so unrealistisch, wie es vielleicht noch war, als die Autorin das Buch geschrieben hat. Und was ich super faszinierend fand, ist, dass das meiste in diesem Buch super einfache Handlungen sind. Also es geht quasi, gefühlt geht sie die ganze Zeit nur einkaufen. Aber es ist super faszinierend, wie dieses Worldbuilding funktioniert. Und dass es eine sehr ellipsenhafte Erzählung ist. Das heißt, du hast zwar eine Szene, in der sie einkaufen geht, aber du hast nie nur diese Szene, sondern die baut sich dann halt auf und dann geht's halt Rückblicke auf, das heißt, das rote Zentrum, in dem sie dann quasi erzogen wurden, ihnen erzählt wurde, was jetzt ihre Aufgabe ist. Und dann gibt's immer wieder Zurückblicke auf die Zeit davor, also als sie noch ein relativ normales Leben hatten, beziehungsweise wo das dann langsam alles begonnen hat, mit dieser Umwandlung. Also es ist quasi unsere Welt, aber dann gab es eine Revolution und dann wurde halt quasi dieser Gottesstaat errichtet. Und das heißt, das ist manchmal total schwierig, wenn man das Buch weglegt und dann wieder nimmt, sich zu überlegen, okay, was war jetzt eigentlich die Ausgangssituation? Also was war jetzt tatsächlich so? Und auch einfach diese Schlichtheit und trotzdem wie viel einfach erzählt wird, ohne irgendwas zu sagen. Also ich habe das Gefühl, jetzt nachdem ich das Buch fertig habe, ich könnte dir gar nicht wirklich viel erzählen oder wäre mir gar nicht sicher, wie viel tatsächlich aus dem Buch stammt und wie viel ich aus der Serie weiß. Und ja, das ist super faszinierend. Und aus einer literaturwissenschaftlichen Sicht hat mich dieses Buch extrem fasziniert. Ich weiß, ich habe jetzt schon mehrfach faszinierend gesagt, aber das ist einfach auch das richtige Wort dafür. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr offenes Ende, weil man nicht weiß, was mit der Person jetzt passiert. Und es ist quasi, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist, dass am Ende es quasi nochmal ein Gespräch über dieses Buch gibt. Also es ist quasi Jahre später, nachdem dieses Regime auch gefallen ist, hat jemand oder haben Leute dieses Manuskript gefunden, das man jetzt quasi gelesen hat. Und es ist ein Professor, der einen Vortrag über dieses Buch hält, um uns nochmal, also um den Lesenden, nochmal quasi einen Kontext zu geben und nochmal ein paar Informationen aufzufüllen. Und was mich halt, das hat mich so ein bisschen gestört. Also klar, es war super interessant, nochmal ein paar Details zu herauszufinden und so weiter. Aber was mich halt gestört hat, ist, dass dieses Buch ja explizit einer Frau, also einer Person, die in diesem gesellschaftlichen Rahmen der Mund verboten wurde, also die nichts sagen kann, die sich nicht entfalten konnte, der alles Mögliche verboten wurde, die nicht mal sprechen durfte, ohne halt angesprochen zu werden und dann auch nur in bestimmten vorgegebenen Formeln, die hat jetzt ihre Geschichte erzählt und am Ende ist es wieder jemand quasi, der in einer ganz anderen Position ist, der uns jetzt nochmal dieses Buch erklären muss. Also es ist vielleicht so ein bisschen auch dieses, es ist auch wieder ein Mann, der einem jetzt erklärt, warum das Leben dieser Frau nicht gut war, so, wo ich mir so dachte, das war halt tatsächlich ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, es war trotzdem sehr gut und die Einordnung nochmal und war sehr gut, vor allen Dingen, weil man dann am Ende durch diesen Vortrag noch ein bisschen Worldbuilding mitbekommen hat und sich nochmal ein paar Fragen geklärt haben. Würde ich sagen, tatsächlich eine der besten Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe.
Ja, die Serie, die hatte ich ja auch irgendwie mal so einmal, ja, so beim Vorbeigehen eher gesehen, ne? Und vielleicht lag es auch an der Szene, aber da schon gemerkt, oh Gott, die ist jetzt nicht so einfach, die Serie.
Definitiv nicht.
Hab sie aber ansonsten nicht gesehen. Und ich muss auch sagen, kann das auch voll verstehen. Also es gibt so Serien, da guckst du eine Episode und dann sagst du erstmal, reicht für heute. Vielleicht morgen, vielleicht auch erst in einer Woche. Ich kann jetzt nicht weitergucken. Das war jetzt erstmal, da muss ich erstmal drauf rumdenken. Das ist sonst zu viel, weißt du? Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist das wirklich nur ein einziges Buch oder sind das mehrere Bücher?
Es ist tatsächlich nur dieses eine Buch. Habe ich auch nach dem Ende nochmal gegoogelt, ob es da irgendwie noch ein zweites gibt, weil wie gesagt, es ist ein sehr, sehr offenes Ende. Und es ist auch quasi nur so ein bisschen die Handlung und auch weniger als die Handlung von der ersten Staffel. Vielleicht noch ein paar Folgen der zweiten Staffel noch mit drin. Viel weiter habe ich tatsächlich auch nicht geguckt. Aber es ist tatsächlich, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass bei der Serie hast du immer dieses Gefühl, okay, eine Folge, das reicht mir jetzt. Und da muss ich jetzt erstmal wieder auf mein Leben klarkommen. Und bei dem Buch ist es tatsächlich gar nicht so, weil beim Buch hatte ich immer das Gefühl, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, ich will jetzt ihre Gedanken weiter erfahren. Ich will wissen, wie sie vielleicht aus dieser Situation rauskommt. Erfährt man nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt spoilern darf oder sollte. Auf jeden Fall, so wie es auch in der Serie ist, wird sie dann irgendwann schwanger und ihr wird dann gesagt, dass sie rausgeschmuggelt wird. Und das ist das Letzte, was man halt weiß. Du weißt halt nicht, ob das tatsächlich, wird sie jetzt tatsächlich rausgeschmuggelt, dass sie, wurde sie jetzt an die Regierung verraten, weil sie tatsächlich auch ein paar Dinge gemacht hat, die sie eigentlich nicht durfte. Was ist ihr mit ihrer Zukunft? Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die dieser Vortrag am Ende auch nochmal aufgreift, dass wir nicht wissen, was aus ihr passiert ist. Dass es quasi da endet, so dieses, wir wissen es nicht. Und
ein sehr offenes Ende dann.
Genau, es ist ein sehr offenes Ende, was es aber auch super realistisch macht. Also in dieser Welt hätte es keinen Sinn ergeben, wenn es jetzt ein Happy End gegeben hätte, sondern einfach auch diese, dass man nicht weiß, was mit ihr passiert ist, ob sie jetzt es wirklich aus diesem Regime rausgeschafft hat, ob sie vielleicht irgendwann aufgegriffen wurde, ob sie zurückgeschickt wurde oder was mit ihr passiert. Das ist, was es halt super spannend macht. Und ich wünschte, es gäbe mehr Bücher.
Na, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch mal schön, halt ja ein Buch zu lesen, was dann in sich abgeschlossen ist. Und das Ende, dass das offen ist, ich sag mal, das sind ja manchmal auch die besseren Enden.
Ja.
Nicht immer, aber in vielen Fällen, wenn man wirklich sagt, okay, dass das Ende jetzt offen ist, ist halt richtig. Da kann ich dann noch ein bisschen drauf rumdenken und mir wird nicht alles in den Mund gelegt, ne? Und ich kann auch deine Kritik an dem Ende verstehen, dass dann der Professor erklärt, nochmal sozusagen, ja, seinen eigenen Stempel irgendwie draufsetzt und dann erklärt, ja, das ist ja so und so. Ich meine Interpretation, die ich euch jetzt vorstelle, die, ne, nochmal dem Zuschauer oder dem Leser reindrückt, ne? Ist ja auch so ein bisschen, okay.
Aber ich fand's, also wie gesagt, das hat mir am Anfang so ein bisschen aufgestoßen, aber dann war es halt nicht weiter schlimm und fand's tatsächlich, wie gesagt, man bekommt halt noch Worldbuilding-Informationen, die man halt aus der Perspektive der Protagonistin einfach nicht bekommen würde. Dadurch war das eigentlich ganz gut und ja. Hast du uns auch eine Dystopie mitgebracht?
Nee, ein Sachbuch. Und es heißt Unfuck den Liebeskummer. Wirklich ist der deutsche Titel der deutschen Übersetzung von Rosie Green. Und ist natürlich ein sehr schönes Buch vom Titel erstmal, wenn man vielleicht Liebeskummer hat. Aber jetzt, nachdem ich es gelesen habe, kann ich auch sagen, es ist auch ein sehr schönes Buch, wenn man keinen Liebeskummer hat. Ja, es geht darum, dass Rosie Green, die ist Journalistin und Stylistin und schreibt so für Elle, Vogue, Telegraph, The Times gibt auch so halt Expertentipps rund ums Thema Beziehung und redet dann halt auch von ihrer ja schmerzhaften Trennung. Ja, ihr Mann verlässt sie halt nach 2 gemeinsamen Jahrzehnten einfach so, wie dann später rauskommt, ja, also einmal, weil er sie halt nicht mehr liebt, aber wenn Männer wohl sagen, also aus dem Kontext des Buches heraus, dass sie die Frau nicht mehr lieben, dann haben sie meist eine andere. Und hier ist es dann auch so, dass er sozusagen eine Affäre hat. Und das Buch, ja, hangelt sich dann so ein bisschen an verschiedenen Themen entlang, die so ein bisschen auch aus dieser Trauerbewältigungsgeschichte ja inspiriert sind. Also Schock, Leugnen, Angst, Wut, Depression, Loslassen, Akzeptanz, Wachstum. Dann kommen noch 3 Kapitel, die orientieren sich da nicht ganz dran. Dating, Single sein, Sex und Hoffnung und Glück. Und man muss sagen, es macht Spaß, das Buch zu lesen. Tendenziell kann man, denke ich, schon behaupten, dass das Buch vielleicht Zielgruppe hat, ja, mehr an Frauen gerichtet zu sein. Es sind dann halt auch so schöne Sätze mit drin, wo man sich so denkt, oh ja, das genau das, ne? Also ich habe hier mal ein paar mitgebracht. Was bei einer Trennung mit am meisten Schmerz ist, dass die Person, deren Welt einst zu eng mit der deinen verflochten war, nun ein völlig eigenständiges Leben führt. Es gibt Zufallsbekanntschaften, die mehr über die Einzelheiten seiner neuen Existenz wissen als du. Und wo man dann für sich auch vielleicht mal sagen kann, ja, so genau so ist es dann, ne? Und aber auch so sehr schwarzer Humor, also zum Beispiel habe ich noch einmal als Zitat wieder mitgebracht. Mit unseren Gefühlen in Kontakt zu treten, klingt vielleicht ein bisschen nach Gwyneth Paltrows Vaginaldampfbad und schreckt zu Unrecht ab. Bezogen auf die Gefühle dann natürlich. Und ja, sie dann halt auch in den einzelnen Kapiteln auch immer noch für das Thema, was sie dann da behandelt, noch so Buchempfehlungen hat, wo ich dann manchmal so sage, oh ja, das ist ja auch noch interessant und das könnte man sich ja mal angucken. Das ist auch sehr interessant und sie dann auch immer so Leserbriefe abdruckt, die sie halt bekommen hat in ihrer Funktion. Sie hat auch eine Kolumne geschrieben über die Beziehung mit ihrem Mann, die, als sie noch gut lief, also da so die Sachen beschrieben und aber dann auch halt, ja, als sie dann getrennt war. Da geht es dann halt um unterschiedlichste Fragen, die sie dann teilweise auch mit Leuten klärt, mit denen sie dann ja geredet hat. Zum Beispiel, warum lügen Menschen ihre Partner an? Und dann so zu dem, ja, Zusammenfassung kommt das, ja, auch gute Menschen können lügen und wahrscheinlich belügen sie sich sogar selbst, um halt diese Täuschung aufrechtzuerhalten, die Illusion, dass sie nichts Falsches tun, wenn sie zum Beispiel eine Affäre haben. Aber ich muss sagen, an sich sehr, sehr schönes Buch. Ich denke, man kann es sehr gut bei Liebeskummer lesen. Wahrscheinlich braucht man dann ein bisschen mehr Zeit, weil man dann ja doch öfter vielleicht an Dinge erinnert wird, die einem wehtun. Man kann es aber auch sehr gut ohne Liebeskummer lesen. Und ich würde sagen, es ist auch was für Männer, die können das auch lesen. Es vermittelt vielleicht dann auch an einigen Sachen auch mal eine etwas andere, ja, Perspektive auf das ganze Thema, weil so wie sie es schreibt, scheint es ja dann doch so Unterschiede bezogen auf die Geschlechter zu geben, wobei sie da auch Dinge dann so erwähnt, dass sie halt auch sagt, es muss nicht immer so sein, ne? Also sie hat dann auch so einen Brief drin, wo halt die Frau mit ihrem Mann dann nach x Jahren Schluss gemacht hat und das halt erklärt, warum. Aber an sich, also ich habe da halt reingelesen und fand halt ihre Sprache und ihr ganzes, also der Humor, der da durchscheint, fand ich halt sehr, sehr schön und habe gesagt, auch das liest jetzt weiter. Das war so dieses Ding, wo ich gesagt habe, das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, ja, das ist das, was mich da catcht. Und kann man empfehlen, es ist sehr, sehr kurzweilig.
Es klingt auch nach irgendwas, was so irgendwie eher was für zwischendurch ist. Also so leichte Kost, wie ja manche Sachbücher auch einfach sind, wenn man sich für ein Thema interessiert und dann einfach nochmal ein bisschen da reinliest. Es ist auch für Menschen in glücklichen Beziehungen empfehlenswert.
Ich würde sagen ja, weil man vielleicht dann so denkt, oh Gott, vielleicht sollte ich da keinen Fehler machen oder sollte ich das, also dass man so ein bisschen aus den Fehlern der anderen vielleicht lernen oder sowas, weißt du? Vielleicht in die Richtung. Ja, und ich vermute, The Handmaid's Tale war jetzt nicht den Klassiker, den du lesen wolltest. Also hast du wahrscheinlich noch einen Klassiker dann im Petto bei deinen Büchern?
Yep, und zwar Lolita. Ich habe mir das einfachste Buch für den Anfang ausgesucht. Nicht. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viel ich über die Handlung erzählen darf, ohne dass wir von sämtlichen Plattformen gesperrt werden. Sagen wir so, es ist quasi, wie sagt man das jetzt? Ich habe mir unter Lolita was ganz anderes vorgestellt, weil ich wusste schon, dass es geht quasi um eine Age-Gap-Beziehung, wie man heutzutage sagen würde. Aber ich wusste nicht, wie groß diese Age-Gap-Beziehung ist, weil ich das Gefühl habe, in der popkulturellen Kontext ist Lolita so ein, quasi ein Wort, ein Stil, eine Lebensweise. Und ich hatte das Gefühl, es ist absolut möglich, dass ich auch irgendwie mal einen der Filme geguckt habe und dadurch eine ganz falsche Vorstellung davon hatte. In meinem Kopf war Lolita irgendwie 16 oder so. Nein, sie ist 12. Und das ist also total beunruhigend an sich. Und es geht tatsächlich um die Beziehung zwischen Lolita, die am Anfang des Buches um die 12 Jahre ist, und ihrem späteren Stiefvater, also das ist, die lernen sich durch Zufall kennen, der ist wesentlich älter, ich glaube, Anfang, Mitte 40, irgendwas in der Richtung. Und was ich super interessant an diesem Buch finde, ist, dass es sprachlich das beste Buch ist, das ich jemals gelesen habe. Es ist einfach, also ich habe tatsächlich keine Worte und ich musste mir tatsächlich YouTube-Videos dazu angucken, in der Hoffnung, dass irgendjemand Worte dafür findet, was mich an diesem Buch so fasziniert hat. Und es ist einfach diese absolute, also quasi dieser Tabubruch, dieses unfassbar furchtbare und schreckliche, das aber in so einer wunderschönen Sprache erzählt wird, dass du teilweise dass du da sitzt und dir nicht weißt, was du jetzt denken sollst, weil vor allen Dingen dieses Buch ist quasi auch ist die Verteidigungsschrift von diesem, also der Hauptcharakter ist dieser Typ und er sitzt im Gefängnis, man weiß am Anfang auch noch nicht, weswegen. Und er schreibt jetzt quasi seine Verteidigungsschrift vor dem Prozess. Und durch diesen Verteidigungsschrift mehr oder weniger lernen wir jetzt halt seine Vergangenheit und finden heraus, was es mit Lolita auf sich hat und also wer sie ist. Und was super faszinierend ist, ist, dass das ist tatsächlich einer der ersten großen Bücher, die mit einem unreliable Narrator spielt. Also das ist einer der ersten großen Bücher, die sich zu nutzen macht, dass der Erzähler nicht vertrauenswürdig ist. Dass man nie weiß, ob der jetzt die Wahrheit sagt. Das ist auch ein Ich-Erzähler, das macht es dann nochmal ein bisschen faszinierender, dass er dir Dinge erzählt und dann irgendwann eine Seite, drei Seiten später erzählt er im Nebensatz irgendwas, wo du dir so denkst, so, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Hat er mich vielleicht vorher angelogen? Und deswegen ist es auch einfach diese, ich weigere mich eigentlich, es Beziehung zu nennen, aber diese Interaktion zwischen ihm und Dolores heißt sie tatsächlich wirklich, ist dadurch so faszinierend, weil du halt nie so richtig weißt, was ist da jetzt, also was passiert da jetzt, was ist es wirklich? Sie gehen mehr oder weniger eine Liebesbeziehung ein, auch wenn man es jetzt, also nee. Also es ist wirklich eine Sache, wo ich so dachte, so das geht halt wirklich nicht klar. Und es ist quasi mehr oder weniger, dieses Buch ist mehr oder weniger so eine Erklärung, warum es dazu kam, wie es dazu kam, warum es auch in Ordnung ist, wo ich ganz oft beim Lesen so, das ist nicht okay. Und trotzdem man irgendwie es schafft, also der Autor es tatsächlich geschafft hat, dass man trotzdem zumindest so ein bisschen mit der Hauptperson mitfühlt. Und also es ist ganz faszinierend. Ich habe wirklich kaum Worte dafür. Wie gesagt, es ist sprachlich das beste Buch, was ich bis jetzt gelesen habe. Und was ich sehr faszinierend finde, was mir danach erst aufgefallen ist, dieses Buch geht ja quasi um Lolita. Also es dreht sich darum, dass die Hauptperson total hin und weg von ihr ist. Und bis zum Schluss weiß man eigentlich nicht, wer sie ist. Also du hast die ganze Zeit immer und immer wieder, dass er von ihr schwärmt und das und jenes, aber du lernst sie quasi gar nicht kennen. Du hast kaum ein ernsthaftes Gespräch zwischen den beiden. Du weißt nicht, außer was man halt irgendwie mal zwischen den Zeilen mitbekommt, was sie eigentlich mag. Du weißt nichts über sie und sollst dann jetzt am Ende glauben, dass der Typ sie aufrichtig liebt, was er natürlich, also, und das ist super faszinierend einfach. Ich glaube, ich sage heute in dieser Podcast-Folge sehr oft faszinierend, weil es einfach so hin und so ein Sprung hin und zurück ist, auch von dieser ultra tollen Sprache Und dann erzählt er einfach manchmal in so einer Grausamkeit die Wirklichkeit. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieser, was so fasziniert ist, dass du eine unfassbar blumige und metaphorische Sprache hast, die sich total leicht und gleichzeitig total schwer zu lesen ist. Und dann plötzlich gibt es da irgendwie einen Einbruch und er beschreibt Dinge wieder, wie sie wirklich sind, was dann einfach in diesem krassen Gegensatz ist. Und ja, also tatsächlich, wenn es interessiert und falls es jetzt kein zu großer Spoiler ist, Dolores wird dann irgendwann nach, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, wird sie entführt und der Typ bringt dann ihren Entführer um. Deswegen sitzt er im Gefängnis und soll den Richter sehen. Also es ist nicht mal, dass er für dieses Verbrechen, dass er sich an einer Minderjährigen vergangen, vor allen Dingen an einer so jungen Minderjährigen vergangen hat, irgendwie rechtfertigen muss oder sowas. Nein, das ist tatsächlich sein großes Argument, warum er keine Strafe sehen sollte, weil er aus Liebe gehandelt hat. Und wie gesagt, es ist ein super schwieriges Buch. Es ist unfassbar faszinierend. Und was ich tatsächlich sehr, sehr lustig finde, nach diesem Buch kommt ein Nachwort. Und das gehört offiziell ja nicht mehr zum Buch, weil das das Nachwort vom Autoren ist. Aber da bekommt man nochmal super viele Informationen über dieses Buch. Und was ich sehr funny finde, ist, der Autor ist ein Russe gewesen, der auch seine ersten Bücher komplett in Russisch geschrieben hat. Und für Lolita, der ist er dann zu Englisch gewechselt. Und schreibt dann im Nachwort, wie toll er die russische Sprache findet und wie langweilig und einengend er die englische Sprache findet. Und ich fand es sehr faszinierend, dass er das dazu geschrieben hat, während er ja sich entschieden hat, das auf Englisch zu schreiben. Und dann gibt's noch ein Nachwort vom Verleger, was ich auch super interessant finde. Ich bin normalerweise kein großer Fan von Nachwörtern, aber da fand ich es halt super interessant, weil das dadurch, dass es so ein kontroverses Thema ist, hat der Veröffentlichungsweg auch relativ lang gedauert. Und das wird dann halt nochmal aufgegriffen und nochmal ein bisschen erklärt, wie jetzt, wann, wo das Buch erschienen ist. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe online dann noch ein Forum gefunden, das heißt Literaturforum. Und da gab es vor ein paar Jahren mal, also 2017, dass Menschen zusammen dieses Buch gelesen haben und darüber diskutiert haben. Und ich habe jetzt im Nachhinein mich in dieses Forum noch reingelesen. Und das fand ich super faszinierend. Und dadurch habe ich noch mal an 1, 2 Stellen besser verstanden. Ja, also ich würde tatsächlich empfehlen, wenn man das lesen will. Also ich würde definitiv empfehlen, das zu lesen. Auch wenn es super schwierig ist, zu lesen und zu verstehen und damit zurechtzukommen. Ich habe es in 2 Tagen durchgelesen, wo ich auch bis jetzt im Nachhinein mich frage, wo ich die Zeit hergenommen habe. Aber das am besten mit anderen Leuten zu tun, um immer noch gleich noch mit ein bisschen drüber reden zu können, weil es wirklich viele Themen sind und viele Sachen sind, über die man sprechen kann und sollte, damit es halt nicht so im Vakuum seiner selbst am Ende vergeht. Und ja, ich glaube, das sind meine Gedanken dazu, auch wenn ich super viele Gedanken habe und ich bin erst gestern damit fertig geworden. Das heißt, ich habe auch noch, das ist noch super viele Gedanken, die ich noch nicht ganz fassen kann über dieses Buch. Aber auf jeden Fall sprachlich eins der besten Bücher, wenn nicht das beste Buch, das ich jemals gelesen habe.
Das macht es ja umso witziger, das sozusagen zu sagen, der Autor selbst sagt, er hat es in Englisch geschrieben und das ist so einengend und wer weiß, wie schön aus sprachlicher Sicht das Buch sozusagen im Russischen gewesen wäre.
Ja.
Was man ja da auch mal wieder sieht, für Bücher gibt es halt keine Jugendfreigabe, die kannst du einfach mitnehmen. Und ja, klar, das Thema ist dann natürlich ja sehr, sehr schwierig und wenn es dann sozusagen ja noch aus Sicht des Täters geschrieben ist, ne, wenn der da seine Anklageschrift macht. Und du hast ja schon sehr, sehr viel gesagt darüber. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel mehr Sinnvolles hinzufügen, ne?
Was mich tatsächlich jetzt noch interessieren würde, hattest du auf dem Schirm, dass Lolita so jung ist? Also, dass sie tatsächlich erst 12 ist? Weil in meinem Kopf war sie immer vielleicht 15, 16. Also klar, viel zu jung, um da eine legale Beziehung oder so draus zu machen. Aber ich hatte nicht im Kopf, dass sie so jung ist.
Also ich weiß, ich habe vielleicht mal irgendwie ein Filmplakat gesehen vom Film. Das Buch selber habe ich halt nie gelesen.
Okay.
Also Ja, ich würde sie auch mehr so als Jugendliche sehen, so wenn, ne, so erinnerungstechnisch, ne, dass sie da halt doch mehr in die Richtung 15, 16 geht. Aber wie gesagt, im Detail habe ich mich damit halt nicht beschäftigt.
Weil diese Beziehung, in Anführungsstrichen, endete halt, als sie 14 war. Und ich glaube, im Film war sie dann auch irgendwie schon 16 und so. Und es gibt diese eine Stelle, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier zitieren darf, weil in der dann quasi beschrieben wird, also in dem er dann quasi sagt, dass nicht er, sondern sie ihn verführt hätte. Wo ich glaube, dass das einfach viel zu viele Leute so ernst nehmen, weil dass da daraus dann sehr viel entstanden ist in der popkulturellen Auffassung. Aber wenn man dieses Buch liest, dann ist einem eigentlich klar, dass das nicht passiert, also so passiert sein kann. Also klar, es ist eine fiktive Geschichte. Aber, und ich möchte hier auch nochmal sagen, explizit Autor vom Werk trennen, weil der Autor auch sehr damit gekämpft hat. Und auch danach, dass ihm dann vorgeworfen würde, dass das ja seine eigenen Gedanken wären und alles. Aber ja. Einen lustigen Fun-Fact habe ich tatsächlich aus diesem Buch. Und zwar, es wird irgendwann, taucht Lolita wieder auf, nachdem sie entführt wurde. Und dann heiratet sie jemand anderen und wird schwanger. Und dann in dem Gedanken, als dann der Hauptperson sie wieder trifft, war dann sein Gedanke, dass er hofft, dass die Welt anders ist, bis dieses Kind Rente bekommt. Und im Rentenalter, also das Kind wäre 2020, hätte die Rente angetreten. Und das fand ich sehr lustig. Ich würde sagen, dieses Buch hat prophezeit, dass es 2020 kein gutes Jahr werden konnte.
Naja, nein, aber das Argument mit dem, sie hat ihn verführt, ich glaube, wenn man da mal ein bisschen kurz zwei Sekunden drüber nachdenkt, dann weiß man halt, dass das Bullshit ist, ne? Und
ja, definitiv. Deswegen ja auch unzuverlässiger Erzähler. Also dementsprechend, man kann halt nicht glauben, was da geschrieben ist. Und es ist halt auch offiziell ist auch die Mutter von Dolores in einem Autounfall gestorben, wo ich bis Ende des Buches mir nicht sicher war, ob das tatsächlich so stimmt oder ob er sich nicht die Welt so gemacht hat, wie er das will. Und quasi, weil er von Anfang an sie quasi loswerden wollte, damit niemand mehr zwischen ihm und seiner Lolita steht, wo ich bis zum Schluss mir relativ sicher war und es immer mal wieder so Details gibt, so im Nebensatz, wo ich mir nicht sicher war, ob das nicht doch irgendwie provoziert war. Ja, aber ich hoffe, du hast leichtere Kost für uns mitgebracht.
Auf alle Fälle. Ich habe ein Sachbuch, was ich 2007 gelesen habe. Cosa Nostra, die Geschichte der Mafia. Also, aber geschrieben von John Dickey, der ist Historiker und Journalist und arbeitet am University College in London und lehrt dort Romanistik. Und in dem Buch geht's halt darum, ja, wie ist die Mafia entstanden in Italien, Sizilien? Und er befasst sich dann halt mit der Entstehung, der Entwicklung der Aktivitäten und man kriegt halt wirklich einen sehr, sehr ja, genauen Einblick, wie sich das dann entwickelt hat in der Vergangenheit und aus welchen Gründen und wie sie halt ja ihre Macht erhält, wie die Methoden und Rituale der Mafia sind und auch dann die in den 80er, 90er Jahren viele ja, Ermittlungen und Prozesse gegen führende Mafiosi halt, dass er sich auf die Mafia ausgewirkt hat. Und ich weiß, als ich das damals gelesen habe, also es ist schon, ja, dass das Problem ist halt, es ist halt nicht fiktiv, ne, sondern es beschreibt halt als Sachbuch die Wirklichkeit. Und da muss man dann halt an vielen Stellen ja auch ja schlucken und sagen, oh, ne? Und das haut dann schon rein. Also das kann man nicht anders sagen. Ich fand es aber sehr, sehr, sehr interessant, weil es wirklich mal ja, dass das wirklich von Anfang an aufgedröselt hat, war damals, glaube ich, auch ein Bestseller. Ja, mehr möchte ich da eigentlich gar nicht so zu sagen, weil der Rest steht halt im Buch. Es ist wirklich so, da kann man sich sehr viel mit beschäftigen und sich das zu Gemüte führen. Also ganz leichte Kost.
Angenommen, ich will jetzt einen Mafia-Roman schreiben, würdest du mir das als Recherchebuch empfehlen?
Auf alle Fälle, ja. Also das auf alle Fälle, weil es halt du kriegst halt, ich sag mal, nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Mafia-Roman, wo es halt irgendjemand aus einer Mafia-Familie geht. dass du dann halt ja schon mal aus dem Buch halt erfährst, wo sind eigentlich meine Wurzeln als Mafia-Familie? Was für Regeln, was für Rituale muss ich mich halten? Also ich glaube, das Recherchematerial ist das wirklich sehr, sehr gut, ja.
Sehr gut, dann schreibe ich das auf meine Kauf und lese das da. Und dann kommen in ein paar Monaten nochmal ein Review von mir oder so.
Ja, und damit sind wir mit unseren Büchern für heute durch. Und wir haben ja immer eine kleine Mini-Lesung noch dabei. Und da du keinen vierten Weihnachtsroman hast, frage ich mich natürlich, was liest du uns heute vor?
Ja, ist ja auch schon Januar, da wäre jetzt ja Weihnachtsroman komisch. Ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, dass ich aus einer Geschichte vorlese, die gerade exklusiv auf Patreon zur Verfügung steht. Also wenn man auf meinem Patreon-Account auf Level 2 abonniert hat, kann man die kapitelweise, also wöchentlich lade ich ein Kapitel hoch. Und zwar, das ist die Vorgeschichte zu dem Weihnachtsroman, also zu dem Vater, also zum ersten Weihnachtsroman, aktuell noch König, später dankt er dann ab und lässt dann seinem Sohn den Platz. Aber ich wurde gefragt, ob ich nicht Bock habe dazu, quasi zu der Liebesgeschichte von dem ehemaligen König und seiner Königin eine Geschichte zu schreiben. Und war so, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe super viele Ideen. Lustig, also ich habe das tatsächlich auch zu Ende geschrieben und es wurden irgendwie 10 Kapitel mehr, als ich geplant habe. Und deswegen dachte ich mir, ich lese jetzt einmal vor. Ist noch relativ am Anfang, ist glaube ich, warte, Kapitel 2. Ganz kurz zur Vorgeschichte, mehr oder weniger. Also es beginnt damit, dass der ehemalige König, also der, gerade verstorben ist. Das heißt, der Vater, der zukünftige König, ist jetzt quasi in dieser, es ist dieses Land ist gerade in so einem Zwischenzustand zwischen der alte König ist tot und jetzt muss halt der neue demnächst gekrönt werden. Und Mutter machte eine dramaturgische Pause, bis sie sich der Aufmerksamkeit nicht nur ihres Gegenübers, sondern aller Adligen in der Nähe sicher war. Natürlich wird die Hochzeit meiner Tochter nicht die einzige sein, die wir feiern werden. Eine dumpfe Vorahnung machte sich in mir breit. Mir wurde übel. Wollte Mutter ihre Hochzeit ankündigen, nur eine Stunde nachdem sie ihren Ehemann zu Grabe getragen hatte? Dass sie eine Affäre hatte, war weder im Palast noch im Land ein Geheimnis gewesen. Bereits nächsten Monat möchte ich meinen Sohn eine passende Partnerin an die Seite stellen. Mir rutschte mein Herz in die Hose. Hatte ich sie gerade richtig verstanden? Sie wollte mich verheiraten? Es brauchte meine gesamte Selbstkontrolle, damit mein Lächeln nicht erstarb. Mutter wurde indes geflutet von Fragen über meine künftige Partnerin, doch ich hörte es nur mit halbem Ohr. Seit Jahren hatte ich keine Frau mehr getroffen, an der ich ein romantisches Interesse gehabt hätte. Doch, das war egal. Immerhin ging es hier nicht um jemanden, den ich mochte oder an dem ich Interesse hatte. Es ging um eine Frau, die an der Seite eines Königs stehen konnte, die ein Vorbild in Klugheit, Schönheit, Glanz war. Eine Frau, die eine ganze Nation verehrte. Was ich wollte, war egal. Mit jedem Wort, was Mutter sagte, wurde mir das nur deutlicher. Zwar mochte ich in wenigen Monaten den Thron besteigen, doch bis dahin hatte ich nichts zu sagen. Bis dahin schrieb Mutter mir vor, was ich zu tun hatte. Und bis dahin würde sie mich verheiraten, weil ein König nicht alleine herrschen konnte, weil ein König seine Königin brauchte. Natürlich war es nicht wichtig, was ich wollte oder sagte. Noch hatte Mutter als derzeitige Vertreterin von Vater den direkten Kontakt zum Rat. Und ich konnte mir gut vorstellen, dass auch er nicht abgeneigt war, diese Hochzeit so schnell wie möglich über die Bühne zu bekommen. Ja.
Wenn du sagst, das ist jetzt praktisch für die Patreon-Leser erstmal exklusiv, hast du vor, das später vielleicht auch nochmal als Buch zu veröffentlichen?
Ja, tatsächlich. Also zurzeit, ich habe das bis jetzt nur geschrieben und überarbeitet. Es kommt jetzt kapitelweise für die Patreon-Leute exklusiv online und dann, wenn alle Kapitel oben sind, werde ich das auch noch ins Lektorat geben und dann im Laufe des Jahres veröffentlichen. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was. Es könnte auch sein, dass es erst nächstes Jahr wird, aber es wird noch kommen, ich weiß noch nicht wann. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe uns heute eine Kurzgeschichte mitgebracht und die hört auf den Namen Das Paket und da steigen wir einfach mal ein. Ich hasse es, früh aufzustehen. Nein, eigentlich hasse ich es, überhaupt aufzustehen. Es ist ein täglicher Kampf gegen den eigenen Körper. Ein zäher Wettstreit mit jedem Muskel und Knochen, der sich weigert, in den Tag zu starten. Das Fleisch ist schwach, sagt man, und ich bin der lebende Beweis. Warum können wir nicht einfach aufwachen, vital und voller Energie, so wie in diesen Motivationsbüchern, die uns Lügen verkaufen? Nach Jahrzehnten habe ich das Geheimnis des perfekten Aufstehens immer noch nicht entschlüsselt. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Wenn es früh am Morgen an der Tür klingelt, bin ich sofort hellwach. Keine Ahnung, woher ich dann diese Energie nehme, aber ich schieße aus dem Bett wie ein Pfeil, suche panisch nach meinem Bademantel und haste zur Tür. Wer könnte es sein? Ein unangenehmer Nachbar? Ein Vertreter einer Glaubensgemeinschaft, der mir den Weltuntergang prophezeit? Oder, meine liebste Hoffnung, der Postbote mit einem Paket? An diesem Morgen war es wieder soweit. Das Klingeln riss mich aus dem Schlaf und ich stand nur mit meinem Bademantel bekleidet an der Tür. Tatsächlich, der Postbote. Aber irgendetwas war anders. Ich hatte nichts bestellt. Hinter ihm thront ein großes, schwer wirkendes Paket. Ein Paket für Sie, sagte er knapp. Ich brauche nur noch eine Unterschrift. Ich unterschrieb, doch der Postbote war mir fremd. Meine Frage, ob er neu sei, erwiderte er mit einem seltsamen Lächeln. Ich arbeite schon sehr lange für das Unternehmen. Dann drehte er sich um und ging. Das Paket war schwer, viel schwerer, als ich es erwartet hatte. Mit Mühe zog ich es ins Wohnzimmer. Meine Muskeln protestierten lautstark. Wer braucht schon Fitnessstudios, wenn er ein solches Paket am Morgen bewegen muss? Völlig außer Atem ließ ich mich auf die Couch fallen. Aber bevor ich das Paket öffnete, machte sich ein anderes Bedürfnis bemerkbar. Hunger. Ich beschloss, die Vorfreude noch ein bisschen hinauszuzögern. In der Küche wärmte ich mir das restliche Lamm vom gestrigen Abendessen auf. Eine Mahlzeit, die ich mit einer fast unheimlichen Zufriedenheit genoss. Gestärkt und neugierig kehrte ich ins Wohnzimmer zurück, meine Augen fest auf das mysteriöse Paket gerichtet. Der Absender? Ein gewisser H. Evan. Nie gehört. Vorsichtig öffnete ich die Verpackung. Was ich darin fand, ließ mich erstarren. Dunkel gebeiztes Holz, verziert mit mattschimmernden Griffen. Packte weiter aus, langsam, fast ehrfürchtig, und dann sah ich es. Ein Sarg. Ein makellos polierter, schwarz glänzender Sarg. Majestätisch und unheimlich zugleich. Auf dem Deckel stand in goldenen Lettern mein Vorname. Ich starrte das Ding an, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Wer würde mir so etwas schicken? Und warum? Doch dann, wie ein Blitz, traf mich die Erkenntnis. Der fremde Postbote, der mysteriöse Absender, mein plötzlicher Hunger vor dem Öffnen des Paketes. Es ergab Sinn. Langsam ließ ich den Sargdeckel zurückgleiten und kletterte hinein. Das Holz fühlte sich kühl an, beruhigend, fast einladend. Ich schloss die Augen, lauschte der absoluten Stille und lächelte. Endlich würde ich nie wieder aufstehen müssen.
Ist schon ein bisschen relatable, nicht aufstehen zu wollen und müde zu sein.
Ja.
Aber ich mag die Geschichte. Ich sehe auch, was du mit dem Absender gemacht hast. H. Evan. Heaven.
Ja. Ja, wenn man es liest, ist es, glaube ich, offensichtlicher, als wenn man es spricht, ne? Ja.
Das sind so Momente, bei denen man sich als Autor oder Autorin, glaube ich, richtig klug fühlt, wenn man dann so...
Ich finde, dafür ist es da an der Stelle zu offensichtlich, als dass ich mich, glaube ich, da klug gefühlt hätte. Ist auch schon, also die Geschichte habe ich irgendwie vor 20 Jahren, glaube ich, geschrieben. Ich bin also wieder ins berühmte Archiv hinabgestiegen. Ja, aber sie hat mir irgendwie gefallen, habe gesagt, heute passt sie, denke ich, gut und ja.
Definitiv. Jetzt ist nur die große Frage, was mit diesem Lamm ist, warum er daran gestorben ist, aber passiert.
Er ist daran nicht gestorben. Also ich würde es so interpretieren, das war sein letztes Mal, bevor er dann stirbt. Also im positiven Sinne, dass er nochmal
was isst. Ach so, dass er nochmal isst.
Ja, ja.
Und dann legt er sich da rein und...
Genau.
Ja, okay. Oder er wird einfach im nächsten Kapitel zu einem Vampir.
Ja, das kann natürlich auch sein, aber da es eine Kurzgeschichte ist, werden wir das nie erfahren. Ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer ersten Episode unseres zweiten Jahres des Bücherklangs. Und ihr könnt uns natürlich gerne schreiben per Mail an info@th1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter th1h.net. Bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net